SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich Pascal Uecker. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie sind Schriftstellerin, Journalistin, schreiben für Le Point, den Tagesspiegel und die Taz. Ihr aktuelles Buch, das spielt in Ihrer Heimatstadt in Straßburg. Sie sind jetzt aus Berlin gekommen, wo Sie seit einigen Jahren schon leben. Planen Sie noch einen Abstecher ins Elsass?
Dieses Mal nicht. Ich muss ganz, ganz schnell zurück nach Berlin. Aber gestern bin ich mit dem Zug aus dem Schwarzwald am Straßburg entlang und ich war von Sehnsucht ergriffen. Und ich habe es bereut, dass ich heute nicht noch mindestens einen Tag in Straßburg bin.
Welche Erinnerungen sind Ihnen da durch den Kopf gegangen?
Ja, das ist die Stadt, das ist wirklich eine ganz tiefe Heimat für mich. Das ist die Stadt meiner Kindheit. Ich bin mit 24 also weggegangen und ich würde da nicht wieder leben wollen. Ich bin sehr glücklich in Berlin. Aber es ist so, es sind meine Wurzeln ganz tief und auch diese französische-deutsche, diese Mischidentität da, das passt zu mir.
Die elsässische Identität ist da ja nochmal eine besondere. In Frankreich gibt's immer dieses Klischee, ja, der Blick geht sowieso immer nur zur Hauptstadt nach Paris. War das, als Sie in Straßburg aufgewachsen sind, war das damals dort so?
Oh ja, und die Elsässer hatten damals ein regelrechter Komplex gegenüber Paris. Also ich weiß, in meiner Familie, meine Mutter sagt, die Parisiens, die sind schick und die sind höflich und die sind galant und die flirten, sind nicht wie die Elsässer, die sind plump und bäuerlich. Und also es gab so eine Faszination, die, ich weiß nicht, ob sie berechtigt ist, die Pariser sind sehr grob und nicht besonders höflich heutzutage, aber eine Faszination für Paris und das hat auch mit dem Krieg zu tun. Man wollte sich unbedingt den Rücken dieses Deutschland, diese Nazi-Deutschland, die einem annexiert hatte, 4 Jahre lang, man wollte sich unbedingt davon abkuppeln und zeigen, wir sind richtige Franzosen. Und dann hat man La France de l'intérieur, das Innenfrankreich, das war das wahre Frankreich. Also das Frankreich hinter den Vogesen, das war das richtige Frankreich. Und wir im Elsass haben wir uns ein bisschen geschämt, dass wir noch nicht ganz dazugehören.
Die Geschichte ist so wichtig. Sie haben in Bonn gelebt, Sie waren in London und dann in Berlin und haben da gesagt, da schließt sich der Kreis für Sie. Inwiefern ist das historisch so wichtig?
Ja, weil ich sage immer, Straßburg sieht aus wie Berlin, aber es ist ungestört. Und wenn Sie die Gebäude und auch der Form der Wohnungen, also in der Neustadt von Straßburg, das sieht genauso aus wie das die Altbauten in Berlin. Der Kaiserplatz, also der Place de la République, was einmal der Adolf-Hitler-Platz und vorher der Kaiserplatz, das sieht aus wie Berlin. Und ich glaube, für einen Elsässer in Berlin zu leben, da gibt es eine bestimmte Logik. Man ist im gleichen kulturellen Raum.
Während all Ihrer Umzüge haben Sie es tatsächlich geschafft, dass Sie ein ganz besonderes Buch immer mitgenommen haben, über das haben Sie jetzt auch geschrieben, nämlich Ihr Poesiealbum. Wo haben Sie das immer verstaut?
Immer in irgendwelche Kiste. Ich bin jemand, die sehr, sehr gern aufräumen und wegwirft. Ich mag das nicht, wenn die Wohnungen und die Regalen vollgestopft sind. Aber dieses Album habe ich immer, immer mitgenommen. Und es ist eine sehr interessante Geschichte. Ich bin zu meinem französischen Verleger gegangen, vor ein paar Jahren nach Paris, und habe ihm gesagt, ich möchte was schreiben über mein Poesiealbum. Und er guckte mich mit großen Augen. Und die Franzosen kennen das nicht. Es ist eine Erbe, ein Überbleibsel der deutschen Zeit im Elsass. Also es ist ein sehr wichtiges kulturelles Objekt. Wenn ich Lesungen mache in Deutschland, sind alle Frauen, haben auch eine und werden so ganz berührt. Aber in Frankreich kennt man das nicht, nur im Elsass.
Sie sind eine preisgekrönte Schriftstellerin. Wenn Sie das Talent des Schreibens nicht hätten, was wäre dann wohl Ihre Ausdrucksweise?
Ich habe einen Beruf, den ich sehr, sehr mag, weil ich mag beobachten, ich mag mit Leuten zuhören, in andere Leben reinschauen. Also ich bin sehr, sehr beglückt. Manchmal habe ich diese Fantasie, ich könnte eine Patisserie eröffnen, wo man auch Lesungen organisiert. Aber eine Freundin von mir, die das macht, sagt, du musst dann um 5 Uhr aufstehen und anfangen zu backen. Und dann habe ich gedacht, nee, mit Büchern kann man auch um 10 Uhr anfangen und gut ausschlafen.
Da ist dann die Idee entstanden, über Ihr Poesiealbum auch ein Buch zu machen. Wann kam dieser Moment auf, dass Sie gesagt haben, da steckt ja viel mehr drin?
Sehr früh dachte ich, das könnte ein Buch sein. Aber man kommt immer in Phasen, wo man an sich selbst zweifelt oder an das Materie zweifelt. Ich habe gedacht, wer interessiert denn das? So ein banales Buch und was gibt's über diese? Erstmal musste ich die Frauen finden und was gibt's über denen zu erzählen? Also da ist keine, die ein spektakuläres Leben hat, die was ganz, ganz Besonderes gemacht hat, die berühmt ist. Das sind ganz, ganz gewöhnliche, normale Leben. Und das hat mir gereizt dann.
Und genau das macht ja auch das Spannende aus, weil sich so viele Menschen darin wiederfinden können. Und dieses Poesiealbum, das ist wie ein roter Faden Ihres Buchs, Mädchen, Schule. Inwiefern ploppte da bei Ihnen während der Recherche und nachdem Sie immer mehr von Ihren damaligen Mitschülerinnen getroffen haben, dann nach und nach so ein Film auf?
Also ganz, ganz schnell eigentlich, als Sie anfingen, weil ich wusste das alles nicht. Wenn man 8 Jahre alt, also wir waren 8, 9 Jahre alt und es war das Jahr 1968, also draußen tobte die Revolution und das Bild der Frau und der Gesellschaft in diesem Album ist völlig antiquiert, ein Stillleben. Diese ganze Anweisungen, also Sie kennen alle die kleinen Gedichten, und draußen war, ja, progressiv die Zukunft, eine völlige Befreiung, und ich fand diese Kontrast sehr interessant. Und als sich die Mädchen, also ich habe 12 wiedergefunden und die einzeln getroffen, erstmal nur lange mit dem gesprochen, und dann merkte ich, ihre Leben sind überhaupt nicht banal, die sind auch stellvertretend für eine ganze Generation. Man kann da ein Gruppenporträt, und wie Sie sagen, viele erkennen sich, und viele Fragen stammen auch. Was ist aus uns geworden? Was haben diese Anweisungen, sei niedlich und nett und klein und höflich, was hat das mit uns gemacht? Haben wir uns befreit davon oder nicht?
Das Spannendste beim Lesen fand ich, wie sich die einzelnen Mitschülerinnen von damals nach und nach geöffnet haben, ihre eigenen Geschichten erzählt haben und dass sie sich bei einem Punkt alle einig waren, nämlich die finanzielle Unabhängigkeit. Inwiefern hatten sie das damals nämlich erleben müssen?
Also meine Mutter hat mir immer gesagt, das Wichtigste für eine Frau ist, finanziell unabhängig zu sein. Meine Mutter war es nicht. Sie hat gearbeitet, aber Teilzeit. Und viele Mütter in dem Poesiealbum war es auch nicht. Aber wir haben alle das Gleiche gehört. Das ist ein Satz von Simone de Beauvoir. Und wir sind alle die Töchter von Simone de Beauvoir. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied zu Deutschland, wo noch eine Lesung vor 2 Tagen hat eine Frau gesagt, nicht so alt, sie war meinem Alter. Es ist wichtig, dass die Frauen zu Hause bleiben. Und in Frankreich ist es ganz anders. Man kann beides haben. Und es ist wichtig für sich selbst. Es ist auch gut für die Kinder. Es ist gut für die Ehe. Und es ist nicht nur gut. Man macht das nicht nur als Spaß. Es ist auch eine Notwendigkeit in den meisten Familien, dass es 2 Leute, die Geld verdienen.
Das ist schon interessant, dass Sie sagen, dass die Beschäftigung mit dem Poesiealbum und die Begegnung mit Ihren Mitschülerinnen von damals Sie verändert hat. Was ist da mit Ihnen passiert?
Ja, ich hatte diese Sprüche nie, man schreibt die und diese Glitzerbilder und diese, es ist alles so ganz süß und kleine Blümchen und alle Mädchen sind blond mit blauen Augen, das ist auch merkwürdig. Es war so niedlich und ich finde, dass diese Poesiealbum scheint also sehr unscheinbar und sehr unschuldig, aber ich finde, das ist da ein großes Gewalt. Also es ist wahnsinnig moralisch. Es macht Frauen klein und unfähig, ihr Leben zu meistern. Und ich habe mich gefragt, und darüber haben wir auch mit meinen Freundinnen dann diskutiert, wir haben uns dann alle zusammen und haben so mehrmals so großes Essen gemacht, wo wir diskutiert haben. Und wir haben uns gefragt, was hat das mit uns gemacht, diese Anweisung? Sind wir denn verfolgt oder haben wir rebelliert? Sind wir befreit davon? Und wir haben alle gemerkt, nein. Sehr viel steckt noch in unserer Generation sowieso, aber ich glaube auch in jüngere Frauen. Also dieses Bild, dass die Frauen hörsam und fromm und, also damals war noch fromm, heute nicht mehr, aber klein und bescheiden sein müssen, das ist noch, und keine Wellen machen, bloß nicht auffallen.
So ein Rollenbild, das haben die SWR1-Hörerinnen und SWR1-Hörer auch erlebt. Andi, Jahrgang 60, meldet uns zum Beispiel gerade und schreibt dazu, ich erstarre, wenn ich so manchen nett gemeinten Spruch aus den späten 60ern lese. Und er hat uns dann gleich Bilder aus seinem Poesiealbum mitgeschickt. Sei sittsam und bescheiden, das ist die schönste Zier, dann mag dich jeder leiden. Und dieses wünsche ich dir, ist zum Beispiel dafür, was sie meinen.
Und schön, dass es ein Mann schreibt. Das ist interessant. Ja?
Ja, wie haben Sie es? Sie haben jetzt eine Mädchenschule besucht. Wie ist der Blick da gleichermaßen auf die Jungs? Hätten Sie es auch über Männer schreiben können?
Oh ja, also in meinem Poesiealbum gibt es nur einen Junge, das ist mein armer Bruder, der war 6 und der war leicht Legastheniker und das war wahrscheinlich ein Albtraum, diesen Spruch zu schreiben. Aber ich habe gedacht, es wäre interessant, ein Buch zu schreiben, Jungsschule, weil die Jungs hatten andere Anweisungen. Also man kennt das, sei stark, weine nicht.
Indianer kennt keinen Schmerz.
Genau, sei mutig und geh in die Welt. Und es gab auch Jungs, die schüchtern waren und die das nicht konnten. Und das war für die ganz, ganz schrecklich.
Was ich ganz spannend zu beobachten fand, war, dass durch die Beschäftigung mit ihren Mitschülerinnen sie eine andere Perspektive auf ihre eigene Mutter bekommen haben. Wie ging das?
Ja, also alle Freundinnen, als ich die das erste Mal getroffen haben, haben gesagt, ja, wir wissen über dich, wir erinnern, also manche könnten sich nicht an mehr erinnern, aber fast alle haben sich an meine Mutter erinnert. Und dann habe ich meine Mutter, die nicht mehr lebt, neu entdeckt, dass sie sehr engagiert in dieser Schule war. Das war eine sehr arme Schule. Also die Mitschülerinnen kamen alle aus, also das waren Arbeiter, Handwerker, das waren viele Immigranten aus Italien, Spanien, die erste aus Nordafrika. Und meine Mutter hat sich da engagiert, so zum Beispiel, um Druck zu machen auf die Familie, dass die Mädchen, die klug waren, weiter studieren könnte, also aufs Gymnasium könnten. Und sie hat auch, das wusste ich nicht, sie hat manche Klassenfahrten bezahlt, weil diese Familie könnten das natürlich nicht. Aber sie hat auch zugehört und sie hat Leute zu Hause eingeladen, das Haus war immer voll. Und das war sehr schön, wenn man später seine Mutter wiederentdeckt als eine aufgeklärte, moderne und sehr generöse Frau.
Ja, was für eine schöne Entdeckung. Sie haben dann später über ihre Mutter auch entdeckt, dass sie geschrieben hat. Vielleicht haben Sie ja das Talent von ihr geerbt.
Das wäre schön. Also ich habe entdeckt, als sie schon tot war, habe ich ihr Sekretär aufgeräumt und da gab es ganz viele kleine Hefte, wo sie geschrieben hat und es war sehr schön, was sie geschrieben hat. Und vielleicht hat sie sich nicht getraut, meine Mutter hatte studiert, also sie war eine sehr, sehr emanzipierte, moderne, aufgeschlossene Frau.
Nur konnte sie das vielleicht nicht in allen Maßen leben, weil sie natürlich die Verpflichtung hatte der Kinder.
Die Verpflichtung und vielleicht hat sie sich nicht getraut. Also man muss schon sehr viel Mut haben, ein Manuskript zu einem Verleger zu schicken. Und da muss man auch bereit sein, dass er Nein sagt. Das ist oft der Fall. Und man entblößt sich, besonders wenn man sowas intim schreibt. Also in diesem Buch, am Anfang habe ich gedacht, gut, wir treffen uns und die reden. Ich mache ein Porträt von denen. Und nach 10 Minuten ist es gescheitert, weil die haben gesagt, und wie war das bei dir? Und was denkst du? Und dann war ich drin. Und es ist eigentlich nicht möglich, so ein Buch zu schreiben, wenn man sich nicht auch, also das ist sehr witzig, weil diese Frauen, wir treffen uns und die kommen zu den Lesungen. Und die sagen, das ist unser Buch.
Als Sie aufwuchsen, damals in Straßburg, war Charles de Gaulle an der Macht. Wenn Sie jetzt auf Emmanuel Macron schauen und die zwei miteinander vergleichen. Was kommt Ihnen da in den Sinn?
Eine große Ähnlichkeit. Macron sagt, ich bin der Enkel von de Gaulle, der bewundert de Gaulle. Eine gleiche Vorstellung von Frankreich. Also beide also das Gefühl, dass Frankreich eine große Bedeutung als Führungsrolle in der Welt. Es ist witzig, weil dieser junge Mann, wie alt ist Macron jetzt? 41, 42?
So was, ne?
Ja. Und dieser uralte Gestein der französischen Identität, kann man sagen, dass sie sich so ähneln.
Ein Land mit 246 Käsesorten lasse sich schwer regieren, hat Charles de Gaulle gesagt. Würde das Macron dann auch so unterschreiben?
Ich glaube, Macron hat wahrscheinlich nicht den Witz von de Gaulle. Also der de Gaulle hatte Sprüche, die waren wunderbar. Und Macron ist so ein bisschen ernster. Der Arme, der wird es schwer haben in den nächsten Monaten. Also regierbar ist schwierig.
Ja, dafür hat er mehr als 40 Pensionskassen aktuell. Und das große Thema Rente, das betrachten Sie ja auch in Ihrem Buch. Und Sie schreiben da im Kapitel über Pascal L. Sie hatten einige Pascals in der Klasse. Sie wartet darauf, dass sie endlich gehen kann.
Ja, das ist bei vielen Leuten der Fall. Also sie hat sehr, sehr früh mit 18 angefangen zu arbeiten in einer Krankenkasse, wo sie für Beschwerde verantwortlich ist. Und das ist natürlich furchtbar. Sie kriegt die ganze Aggression, der ganze Frust, die Angst. Und sie sagt, sie hat jetzt aufgehört und sie könnte nicht warten, dass sie aufhört. Das finde ich sehr traurig, aber in ihrem Fall kann man das auch verstehen. Viele sind erschöpft. ja, der Körper ist erschöpft. Also bei manchen Berufen ist das ein Segen, wenn man aufhören kann.
Jetzt ist nur die Situation sehr schwierig. Das Renteneintrittsalter um die 60 Jahre in Frankreich. Das Links-Grün-Bündnis verspricht jetzt vor den Wahlen und sagt, ach ja, wir senken das Renteneintrittsalter. Macron sagt, nein, wir müssen erhöhen auf 65 Jahre, spätestens bis zum Jahr 2031. Kriegt er das durch?
Das wird sehr schwierig sein. Also da kann man schon prophezieren, dass es große Demonstrationen und viele, viele Franzosen auf die Straßen gehen werden. Also die Franzosen sind verwöhnte Kinder. Also die Rente mit 60, und wenn man so fragt, wer wird das bezahlen, dann sagen die, ja, der Staat, das ist doch kein Problem. Also es ist eine Riesen, natürlich, wenn man solche Privilegien hat, die abzugeben, ist schwierig. Und das hat man auch gesehen in Deutschland, das war das Gleiche, das war sehr, sehr kompliziert. Und also man kann also es wird ein sehr heißen Sommer, Winter, Herbst und Winter sein in Frankreich.
Sie haben es mit Ihren ehemaligen Mitschülerinnen diskutiert. Wie war da die Meinung?
Also das war interessant, weil alle haben gesagt, wir sind Gott sei Dank, wir sind die letzte Generation, die profitiert von diesem System. Die fühlen sich ein bisschen schuldig auch, dass für die Jüngeren, für ihre eigenen Kinder und Enkel wird es natürlich schwieriger. Und interessant ist, was sie mit dieser Rente machen, welche Träume sie noch haben. Also die eine, Katrin, sie will mit ihrem Mann jetzt Motorrad fahren, sie ist noch ganz fit und die will reisen und die will Klavier spielen. Die anderen, es geht sehr oft um, wenn die noch Eltern haben, die Eltern zu pflegen, die Kinder, auf die Enkelkinder aufzupassen. Manche sind dann mit ihren Krankheiten, also das ist natürlich die Ungleichheit der Gesundheit. Manche sind mit Krankheiten geplagt. Ja, und alle gucken auf mich und sagen, wann hörst du auf? Und ich sage, nie im Leben. Und die können das überhaupt nicht verstehen.
Am 12. und 19. Juni entscheidet Frankreich bei der Parlamentswahl über die Zusammensetzung der Nationalversammlung. Inwiefern kann das Macron in Bedrängnis bringen?
Ja, wenn er nicht die Mehrheit der Stimmen da bekommt oder wenn er einen Riesenblock, das wird geschehen, ein Riesenblock der Opposition. Also er wird die Rechtsextremisten mit Marine Le Pen und er wird diese neue Linken-Bündnis gegenüber haben. Und das wird sehr, sehr schwer. Selbst wenn der linke Block nicht den Premierminister stellen darf, wird es trotzdem sehr, sehr schwer. Weil der hat, man muss sich erinnern, also bei den ersten Gang der Präsidentschaftswahlen hat er nur um die 21% der Stimme. Der hat eine sehr dünne Legitimität. Die meisten Leute haben für ihn gewählt dann im Stichwahl, weil die Marine Le Pen nicht wollten. Also um Block zu machen, um die Rechtsextremisten zu stoppen. Und das sind keine guten Voraussetzungen.
Der Wortführer des linken Blocks, Mélenchon, hat jetzt getwittert, die Devise des neuen Macron II lautet, von jetzt an ist alles wie früher und sogar schlechter, wenn möglich. Was sagen Sie dazu?
Das ist so ironisch, weil Macron hat sogar es ist keine Partei, aber seine Bewegung, La République en Marche, hat er jetzt Renaissance, also Wiedergeburt genannt, was unglaublich pathetisch ist. Und der möchte jetzt gern, dass man, er sagt, es wird alles anders, ich werde mehr zuhören. Also er bemüht sich enorm, um zu zeigen, er hat auch eine Premierministerin nominiert, die mehr der linke Flügel gehört.
Elisabeth Borne,
ja. Aber der Hass in Frankreich gegen Macron, das spürt man nicht hier. Weil in Deutschland ist Macron der große Europäer, ein Staatsmann. In Frankreich ist er von vielen Leuten regelrecht gehasst. Junge Leute, viele, viele, viele junge Leute mögen ihn. Also alle Kinder, meine Freunde, die jetzt zwischen 18 und 25 wählen ihn nicht. Und mit einer große, große Abneigung.
Das ist ja, glaube ich, sowieso bei einer zweiten Amtszeit nochmal die Herausforderung, eine größere. Bei der ersten Amtszeit gab es vielleicht noch so etwas wie einen Bonus. Wie steht's jetzt darum?
Der Bonus war sehr, 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 sehr kurzlebig. Also er ist seit sehr lange gehasst. Er gilt als Technokrat, als arrogant, der entscheidet alles allein im Élysée-Palast. Obwohl die Arbeitslosigkeit ist geschrumpft. Auf die Weltbühne steht Frankreich viel besser als früher. Aber das rechnet man ihm nicht an. Er hat wirklich, wirklich Schwierigkeit beliebt. Er hat überhaupt keine Beliebtheits.
Er gilt so als der Präsident der Elite. Und dennoch, Sie haben jetzt einige Erfolge aufgezählt. Da kann er ja was vorweisen. Warum machen sich die Erfolge bei den Wählerinnen und Wählern nicht so bemerkbar?
Weil Frankreich ein, also es ist ein bisschen ein Klischee, das zu sagen, aber es ist ein, das Land der Revolution. Es gibt ein, aber auch weil es viele Franzosen nicht gut geht. Also wenn nicht in Paris, nicht in den Städten, aber wenn sie auf dem Land gehen, gibt's viele jetzt mit Corona und jetzt den Krieg und die Preise. Das war das Hauptthema des Wahlkampfs, diese Preisesteigerung und dass le pouvoir d'achat, also die Kaufkraft, geschrumpft ist. Viele haben Angst um die Zukunft. Jetzt die Benzinpreise. Es ist für viele Leute wirklich, die haben Angst.
Was ist also das drängendste Thema, was eine neue Regierung jetzt anpacken muss?
Kaufkraft. Also nicht den Krieg und nicht, aber Kaufkraft. Also wie kommen wir rum mit unserem Geld?
Pascal Ueck in SWR1 Leute, sind berührende Geschichten ihrer Mitschülerinnen, die sie erzählen. Sie greifen ein Thema auf, was in den USA gerade hochaktuell ist. Die Demokraten sind mit ihrem Gesetzentwurf für ein bundesweites Recht auf Abtreibung im Senat gescheitert. Aus der Perspektive der Mitschülerinnen und ihrer Mutter haben sie das Thema diskutiert und sie wurden dann überrascht, dass ihre Mutter plötzlich nicht alleine war.
Ja, ich habe gedacht, das passiert nur in so liberale, aus dem höheren Mittelschichtfamilien. Da hat man das Geld, das war teuer. Man könnte in der Schweiz oder nach Holland. Und dann habe ich gefragt. Und fast alle haben gesagt, meine Mutter hat auch abgetrieben. In furchtbare Verhältnisse. Also die eine hat gesagt, ich war im Nebenraum und ich habe gehört, wie sie schreit. Und dann kam dieser komische Mann und ich wusste nicht, natürlich hat man den Kindern nicht erklärt. Und sie, das war für sie ein Trauma. Und dann, wie in Deutschland, also in Frankreich war es ein paar Monate früher, ist es 1974, ist die Abtreibung legalisiert worden durch die Ministerin Simone Veil. Und das war eine Riesenerrungenschaft. Und es ist wirklich so ganz, ganz komisch und alarmierend, dass es jetzt nicht nur in Amerika, aber in Polen, in viele Länder wieder in Frage gestellt ist.
Ja, das fällt überhaupt beim Lesen auf, dass so manche Errungenschaft noch gar nicht so alt ist. Also das Frauenwahlrecht beispielsweise und dass es Unterschiede, teilweise große Unterschiede zwischen den Ländern gibt in Frankreich und Deutschland.
Ja, das Wahlrecht in Deutschland ist 1918 und in Frankreich erst 1945, nach dem Zweiten Weltkrieg. Die anderen Gesetze, Pille, Abtreibung, Frauen, die arbeiten könnten, ohne ihren Mann zu fragen oder ein Konto eröffnet, das ist ungefähr die gleiche Zeit, ja. Aber Wahlrecht ist ein Riesenunterschied.
Das denkt man dann gar nicht und wird überrascht. Wie haben Sie das diskutiert dann in der großen Runde? Hat Sie da manchmal vielleicht sogar die Wut gepackt?
Ja, also erstmal das Erstaunen. Stell dir vor, man könnte nicht arbeiten, ohne seinen Mann zu fragen. Stell dir vor, kleine Sachen, man dürfte nicht arbeiten gehen in Hosen. Man musste einen Rock tragen. Ich habe meine Großmütter nie in Hosen gesehen. Die hatten, selbst zu wandern, hatten sie so Tweedrocks, Socken und Wanderschuhen. Und das war erstmal ein großes Staunen und eine große Erleichterung und Glück, dass wir die Erbinnen, also für uns haben die 68er gekämpft. Wir sind eine Generation, die nie gekämpft hat. Wir hatten es richtig gut. Wir sind, also der erste Sex war mit der Pille und das war damals gratis und man konnte das sehr einfach bekommen. Es war vor AIDS, also das war so eine kleine Fenster, wo man keine Sorgen haben musste. Und wir haben unser Glück gezählt, dass wir eine gesegnete Generation sind.
Die sexuelle Aufklärung kam dann, wobei das so offen dann auch nicht gelebt wurde, dieses Thema. Sie haben es dann mit einer Ihrer Mitschülerinnen auch ins Buch genommen, die es geschafft hat, ganz offen über ihre Lust und über ihre Experimente zu sprechen.
Ja, das war, sie heißt auch Pascal und wir hatten uns verabredet zum Mittagessen. Sie könnte sich an mich überhaupt nicht erinnern und wir saßen da in ein kleines Restaurant und beim Hauptspeise fing sie an zu sagen, ich gehe in den Swingerclub. Und sie sah ein bisschen madamhaft, also sie sah nicht wild aus. Ich hätte nie gedacht, sie geht in einen Swingerclub. Und das war ganz rührend, weil sie hat ganz, ganz frei darüber erzählt und wie ihr das wichtig ist. Und ich habe gedacht, wow, Chapeau, dass sie das, also erstmal sich die Freiheit nimmt, das zu erzählen und nicht gehemmt. Aber dass sie auch macht, dass sie ihre Sexualität lebt. Es gibt viele Frauen, die nach einem bestimmten Alter, besonders diese Generation, die gar keinen Sex mehr haben. Dann ist es fertig. Ja, man hat die Kinder gekriegt und Schluss. Und ich habe sie mehrmals gefragt, sag mal, bist du ganz sicher, ich darf das schreiben in dem Buch? Sie sagte, ja, kein Problem. Ich habe gesagt, du hast Kinder. Nein, die lesen nicht. Also ich hoffe, sie kriegt da... Das war sehr schwierig für mich, weil ich wollte sie nicht bloßstellen, ich wollte nicht, dass sie in Schwierigkeit...
Sie wollten sie schützen.
Kein Kind liest das gern über seine eigene Mutter.
Wie haben Sie es dann in Ihrem großen Mädelskreis diskutiert?
Ja, die anderen waren auch viel toleranter, also ein oder zwei waren, aber viel toleranter, als ich dachte. Viele haben da über ihre Sexualität nicht gesprochen. Ich habe da auch ein bisschen, ich habe gedacht, darf ich so weit pushen? Ich bereue ein bisschen, dass ich das nicht öfter gefragt habe. Aber das ist sowieso ein Domain, wo meistens man lügt, man mag das nicht so gerne erzählen. Die haben über ihre Ehen gesprochen, das ja. Aber alle waren froh, dass es die Pille gibt und dass es einen Abtreibungsschutz gibt.
Mit Ihrem Frauenporträt schildern Sie das Leben einer ersten Gastarbeitergeneration. Sie hatten Mitschülerinnen zum Beispiel aus Italien, aus Spanien, aus Nordafrika in der Klasse. Nach Jahrzehnten haben Sie dann mehr aus deren Leben erfahren, wie bei Miriam zum Beispiel, die damals als Kind von einem Tag auf den anderen getrennt wurde von der Mutter und dann beim Vater aufwuchs. Warum?
Also der Vater war Tunesier und die Mutter war Elsässerin. Und damals war Trennung und Scheidung noch ein Riesenthema. Da werden sich die Zuhörer erinnern. Es war ein Drama, es war ein Scham, man war nirgendwo mehr eingeladen, die Kinder dürften darüber nicht sprechen. Der Vater war dann weg, also ein Elternteil war dann weg. Und bei Miriam war das die Mutter. Es gab nicht diese, dass man ein Wochenende bei der Mutter, ein Wochenende bei diese geteilte Zeit. Und plötzlich hat sie ihre Mutter nicht mehr gesehen. Und das war ein absolutes Drama. Der Vater ist nach Tunesien und hat sich eine andere Frau geholt. Und er hat mit dieser Frau noch zwei Jungs bekommen. Mit der Französin hatte er zwei Mädchen und da war sehr, sehr wichtig. Natürlich, die Jungs hatten einen höheren Stellenwert. Das heißt, Miriam und ihre Schwester musste immer putzen und die Jungs waren so kleine Paschas, die haben nichts gemacht. Und sie hat dann ganz, ganz viel später ihre Mutter wiedergefunden und dann bei ihrer Mutter gelebt und hatte ein ganz enges Verhältnis mit der Mutter. Und das muss man sich heute vorstellen, was das für Schaden für ein Kind richtet, wenn man von einem Tag zum anderen nicht mehr den Vater sieht. Es gibt eine andere Frau, Françoise, da war der Vater Alkoholiker. Die Mutter hat den Mut gehabt, sich zu trennen und musste dann putzen gehen, weil das Leben war unmöglich und es war ziemlich gefährlich auch mit so einem Vater. Und das war das Gleiche. Sie hat den Vater dann nicht mehr gesehen.
Und Sie als neunjähriges Mädchen, damals in der Grundschule, hatten natürlich überhaupt keine Idee, was dort zu Hause womöglich los ist.
Man hatte keine Ahnung. Also Françoise, sie hat erfahren, wir waren auf Klassenfahrt in den Alpen und dann hat die Mutter ihr geschrieben, ich trenne mich, Papa wird nicht mehr da sein, wenn du zurückkommst. Und so. Und man hat natürlich gewartet, bis das Kind weg ist, um sich scheiden zu lassen, ohne Erklärung, ohne ein Gespräch, ohne einen Abschied. Und sie hat mir erzählt, sie hat die ganze Nacht im Bett geweint und hat das keiner gesagt. Nicht die Lehrerin, nicht der Skilehrer und nicht die Freundinnen.
Wie traurig, ne?
Ja. Es ist deswegen, wenn man sagt, es war so viel besser früher und die 60er, was für tolle. Es ist so viel besser heute. Ich bin froh, dass ich heute lebe.
Eine andere Mitschülerin hatte beispielsweise 10 Geschwister. Bürde oder Geschenk, was sagen Sie?
In ihrem Fall behauptet sie heißt Martine, das war ein Geschenk. Weil es war immer was los und die Mutter hat dann endlich nach dem 11. Kind hat eine Freundin gesagt, sie müssen sich sterilisieren lassen. Es ist zu gefährlich für sie. Aber ich beschreibe in einem Kapitel, wie ist das, die Logistik mit 11 Kindern zu Hause? Wie schafft man in 20 Quadratmeter, die hat eine ganz winzige Wohnung. Nicht 20, aber ein bisschen größer, aber eine kleine Wohnung. Der Vater war Arbeiter in einer Fabrik. Der war nie zu sehen zu Hause. Der ist sofort ins Bistro gegangen, weil das war natürlich anstrengend, diese ganzen Kinder. Und sie ist Kindergärtnerin geworden, weil sie sagt, ohne Kinder kann ich nicht leben. Sie hat 2 Kinder nur, aber für sie, sagt sie, das ist die große Chance meines Lebens.
Wie hat dann Miriam ihr Leben gemeistert?
Also Miriam ist nicht Krankenschwester, aber die Stufe runter. Sie arbeitet im Krankenhaus, macht sauber, wechselt die Leute, wascht die. Das ist auch interessant, sie ist lesbisch. Stellen Sie sich vor, ein Vater aus Nordafrika und sie ist lesbisch. Sie hat das ganz lange dem Vater nicht gesagt. Und irgendwann, aber der hat das nie akzeptiert, hat sie gesagt. Die Eltern haben das nie akzeptiert. Das ist auch, also das Thema Homosexualität war damals, man hat es nicht gesagt, man hat es geschwiegen, es war eine Krankheit, es war eine Schande. Da auch, wie Glück, was für ein Glück, dass wir heute leben und dass das jetzt immer noch ein bisschen tabu, aber nicht mehr wie damals.
Wir wollten über die Lehrerin sprechen, die sie geprägt hat zu ihrer Grundschulzeit. Was war das für ein Mensch?
Das war ein Glücksfall erstmal. Also sie sagt, sie heißt Madame Franz und sie sagt, man kann als Lehrerin Kinder zerstören oder man kann die helfen, ins Leben zu kommen, ne? Gut klarzukommen. Und sie war natürlich eine von der zweiten Gattung. Sie war sich sehr bewusst von ihrer Verantwortung. Und alle Mädchen, die ich wieder gefunden habe, 50 Jahre später, haben gesagt, ja, wir erinnern, es gab eine Lehrerin. Und die habe ich wieder, also sie kam zu einer meiner Lesungen und plötzlich steht eine alte Dame vor mir und sagt, Pascal, erinnern Sie sich? Meine kleine Pascal, ma petite Pascal. Und dann habe ich gesagt, nein, ich weiß nicht ganz genau. Ich dachte, das ist eine Freundin meiner Mutter. Und sie sagt, ich bin Madame Franz. Und dann habe ich ihr gesagt, oh, Madame Franz, darf ich Sie besuchen? Und sie sagte, ja, ja, wann? Oder ich fragte, wann kann ich Sie besuchen? Und sie sagte, morgen. Und am nächsten Tag war ich da. Ja, und wir haben uns seitdem nie wieder verloren. Und ich habe sie sehr viel gefragt über ihr Metier. Diese Verantwortung Lehrerin, das Beruf sich verändert hat. Und sie hat zum Beispiel gesagt, ich habe immer gespürt, wenn zu Hause es nicht gut ging. Und es gab viele Kinder, wo es zu Hause nicht gut ging. Und ich habe die auf den Schoß genommen und getröstet. Sie hat nie geschrien. Sie hat nie uns beschämt. Also sie war wirklich ein Glücksfall und für uns, für viele von uns, eine Art Ersatzmutter.
Dennoch war sie zu bescheiden, ihren echten Namen in der Öffentlichkeit herzugeben. Ja.
Sie hat wirklich das Poesiealbum gut gelesen. Also sie ist bescheiden und wollte nicht, ich habe mehrmals gefragt, aber das ist doch, nein, ich will nicht zu, ja.
Sie schreiben dann am Ende ihres Buchs, es ist höchste Zeit, das Leben ist so schnell vorbeigegangen und wir haben es nicht bemerkt. Ich könnte mir vorstellen, das würden auch viele unserer SWR1-Hörerinnen und Hörer unterschreiben. Und sie überlegen dann, ob es an der Zeit wäre, ein paar Wellen zu schlagen. Wie könnten denn die Wellen aussehen?
Wellen zu schlagen, also ja, was macht man mit dem Rest? Ich bin 63. Was mache ich mit dem Rest meines Lebens? Und die Kinder sind aus dem Haus. Man hat mehr Zeit. Man ist noch, also ich bin noch sehr, sehr, sehr fit und neugierig. Und ich finde das ganz toll, dass man noch diese große Fenster hat. Und da muss man ein bisschen Mut haben. Und ich finde, das finde ich seit lange, wenn man noch einen Traum hat, dann muss man den jetzt verwirklichen. Das können kleine Träume, das muss nicht so eine Reise um die Welt oder was ganz Großes. Aber man muss es jetzt machen. Weil ich glaube, mit alt werden, mit Regress und denken, wenn ich das doch gemacht hätte. Oder mit seinen Kindern sprechen oder sich versöhnen mit jemand in der Familie. Also diese ganze Sachen, die man mitträgt und dann muss man das endlich tun. Und für Frauen ist es sehr wichtig, Mut zu haben und zu denken, das mache ich jetzt für mich oder ich habe jetzt Lust und dieses Lust zu folgen und sich nicht in die zweite Reihe, wie viele Frauen, weil man hat ja die Kinder, den Beruf, den Mann und also viele Frauen meiner Generation haben sich immer zurückgehalten, aber zu sagen, jetzt bin ich dran und ich darf das auch.
Haben Sie mit Ihren Mitschülerinnen von damals dann drüber gesprochen, was die aktuellen Träume jetzt sein könnten? Was steht da an?
Oh ja, also viele sind ins Wasser gefallen. Die eine, die wollten sich einen Bulli kaufen und durch die Welt reisen. Und jetzt haben die den Bulli verkauft, weil die hat gesagt, das ist diese Campingplätze. Also die wollten durch Frankreich und Europa reisen. Und man darf nicht mehr wild campen. Man muss in den Campingplätze und da ist ein Bulli nach dem anderen. Man öffnet das Fenster und da ist der Nachbar 2 Meter und sie sagt, das machen wir nicht. Die andere wollte elsässische Theater spielen. Die fand das ganz toll und ich fand das interessant, weil das ist eine, die 40 Jahre den gleichen Job, den gleichen Büro, die gleiche Kantine, mittags, plötzlich wollte sie was anderes. Und das ist auch schief wegen Corona. Die könnte nicht spielen.
Was ist Ihr Traum?
Mein Traum? Wow, ich glaube, weitere Bücher zu schreiben und weiter auf die Welt gucken zu können und Menschen zuzuhören und Geschichten schreiben. Ich glaube, das ist mein allergrößter Traum. Und natürlich ein gutes Verhältnis mit meinen Söhnen und dass wir in eine enge Verbindung bleiben, aber dass sie ihr Leben ohne mich schaffen.
Dann alles Gute dafür und herzlichen Dank für den Besuch.
Vielen Dank für die Einladung.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.